Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bob. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Sascha.
Götz. Guten Morgen.
Oh, herrlich. Folge 24.
Heute mal eine Folge ohne Stefan.
Genau. Der Arme ist nämlich krank gefallen.
Ja, genau. Wir hatten ja noch vor, noch eine Folge aufzunehmen mit ihm, weil es auch immer noch so spannend ist und noch so viel zu erzählen gibt.
Ja.
Und er war jetzt ja, ich glaube, 14 Tage war es im Urlaub. Er war in der Schweiz und er war am Nürburgring, ne? Richtig?
Ja. Mhm.
Und dann muss er sich wohl einen weggeholt haben. Und deswegen heute mal wieder eine Folge ohne Stefan.
Mit den zwei alten weißen Männern.
Ja, die beiden von der Muppet Show.
Genau, wir machen heute so ein bisschen allerlei. Wir haben so ein paar Themen aufgefangen, die wir gedacht haben, da können wir heute einfach mal frei Schnauze ein bisschen drüber reden. Also zum Beispiel hat sich aufgetan das Thema mit den Begleitfahrzeugen für Schwerlasttransporte, BF3, BF4. Wir haben neue Anwendungshinweise zu den Sozialvorschriften, also eine neue Auflage seit wenigen Tagen. Ich hatte die Freude, bei einer, ich sag mal, Großkontrolle hier der Polizei in Stuttgart dabei zu sein. Was haben wir noch, Sascha? Irgendwas habe ich jetzt gerade vergessen.
Ja, wir haben ja noch Sozialvorschriften mit dem Thema E-LKWs. Da geht es um das Laden, Ladeinfrastruktur.
Mhm.
Ja, und dann haben wir eigentlich auch schon wieder, denke ich mal, eine
Sozialzeit voll. Also heute ist ein bisschen Meinung auch, weil es um Themen geht, die einfach noch in vielerlei Hinsichten unbestimmt sind. Also gerade, was du angesprochen hast zuletzt mit den E-LKWs und auch mit den BF3 und BF4-Fahrzeugen, aber wir hangeln uns jetzt einfach mal ein bisschen durch und ja.
Ja, okay.
Das soll die Thematik der heutigen Folge sein.
Genau.
Ja.
So, was ist das Problem? Das Problem ist ja, seit dem 1.7. grenzüberschreitende Güterbeförderung müssen ja Fahrzeugkombinationen über 2,5 Tonnen zulässige Höchstmaste mit einem digitalen Fahrtenschreiber ausgestattet sein, G2V2. Und ja, jetzt ist etwas aufgekommen, was das Ganze natürlich wieder ein bisschen durcheinander würfelt. Und da geht es um die Begleitfahrzeuge, BF3 und BF4-Fahrzeuge.
Mhm. Also das ist ja relativ schnell klar geworden, dass durch diese Absenkung des Geltungsbereichs da jetzt Fahrzeuge reinkommen, beziehungsweise geht es ja nicht um die Fahrzeuge, sondern es geht halt um die Einsatzszenarien, die teilweise etwas schwierig einzusortieren sind. Da schon mal kurzer Vorgriff auf ein Thema, auf das wir nachher noch ein bisschen intensiver reingehen, auf diese Polizeikontrolle, die ich da miterleben durfte. Weil dort war auch der Fokus auf diesen Fahrzeugen. Und dann kommen da natürlich Einsatzszenarien auf, die auf den ersten Blick etwas schwierig sind von der Einsortierung her. Und vor dem Hintergrund hat man sich auch mit diesen Begleitfahrzeugen dann beschäftigt auf verschiedenen Ebenen. Also wir haben das ja mitbekommen, dass man sich auch in Brüssel bei Korte zum Beispiel mit diesen Fahrzeugen sehr intensiv beschäftigt hat. Und ja, der konkrete Punkt, auf den wir hinaus wollen, ist, dass das Bundesverkehrsministerium, nachdem man in der Bund-Länder-Referentenbesprechung auch über das Thema gesprochen hatte, die EU-Kommission angeschrieben hat, wie denn man das ganze Thema aus Brüsseler Sicht, aus EU-Sicht betrachtet. Und dann gab es da eben einen Schriftverkehr. Wir kennen nicht wirklich das Schreiben, das das BMV an die Kommission geschickt hat, aber wir kennen das Schreiben, das zurückgekommen ist von der Kommission. Und ja, das ist, ich sage mal, es mutet insgesamt, also es ist Meinung, ja, das ist jetzt, das muss man schon nochmal klar vorneweg stellen, da ist gerade noch viel im Fluss, aber nach meiner persönlichen Auffassung mutet es etwas seltsam an, was da so formuliert wird. Wie ist dein Eindruck, Sascha?
Ja, also ich denke, wir haben dieselben Probleme, wie wir es zurzeit mit den Wohnmobilen hatten.
Ja.
Wo es um das Thema Güterbeförderung geht. Mhm. Die Frage ist einfach, was ist eine Güterbeförderung?
Genau, das kristallisiert sich immer mehr raus, dass diese Definition, die wir ja nicht so wirklich haben, sondern vielleicht nur in anderen Rechtsbereichen uns mehr und mehr auf die Füße fällt und so auch hier. Weil das müssen wir vielleicht mal für die, die jetzt da wenig im Detail drinstecken, also nicht, dass ich behaupten würde, ich stecke im Detail, aber was sind so BF3, BF4 Fahrzeuge? Ihr kennt die alle, die auf den Autobahnen unterwegs sind und so einen Schwerlasttransport schon mal von hinten angefahren haben. Da sind im Normalfall ist dahinter ein solches Begleitfahrzeug, das ist eben so aus der Sprinterklasse, das hat irgendwelche Aufbauten mit so Warnbaken, nennt man das, glaube ich, gell? So Warntafeln. Das ist natürlich meistens auch Zitronengelb oder irgendeine andere Warnfarbe, das ganze Fahrzeug. Zum Teil brauchen sie auch zwei, eins davor, eins dahinter. Das wird sich danach bemessen, wie groß oder wie schwerfällig, sage ich mal, für den Verkehrsfluss dieser Schwerlasttransport sich ausgestaltet. Ja, und deren Aufgabe ist es im Endeffekt, den Transport abzusichern, nach hinten und im Zweifel auch nach vorne. Also einfach Aufmerksamkeit auf diesen Transport zu ziehen, weil die ja im Regelfall dann Überbreite haben und oder Überlänge. Und im Zweifel auch noch über Höhe, wobei das für den Verkehrsfluss jetzt sicherlich nicht der maßgebliche Punkt ist. Ja, und diese Fahrzeuge, die erbringen aus meiner Wahrnehmung heraus eine reine Arbeitsleistung sozusagen. Also das ist nicht eine Beförderungsleistung. Ja, diese zwei Begriffe muss man, glaube ich, hier erstmal mit reinbringen.
Ja, aber das Problem, was wir ja haben, er hat ja nicht nur sein, ich nenne es jetzt mal Anbaugerät, seine Wechsellichtzeichen, sondern er transportiert ja innerhalb seines Fahrzeugs Werkzeuge, die er für seine Tätigkeit benutzen muss, wie zum Beispiel Absperrmaterialien, Messwerkzeuge, Leitkegel und so weiter und so fort.
Mhm.
Und meiner Meinung nach wird das nun jetzt eben als diese Güterbeförderung gesehen. Und das ist das Problem.
Genau, weil das sind ja Arbeitsmaterialien letztlich, also so würde ich das bezeichnen. Also das sind Dinge, die halt benötigt werden, um diese Funktion zu erfüllen, die dieses Begleitfahrzeug hat. Und da wird natürlich der Fahrer im Zweifel auch aktiv, indem er mit Leitkegeln irgendwas absperrt oder besonders kenntlich macht. Oder du hast ja gerade andere, ich nenne es mal Werkzeuge noch angesprochen, die da im Zweifel eingesetzt werden, was auch noch ein Thema ist. Soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte, sind zum Beispiel viele dieser Fahrzeuge auch mit einem Bett ausgestattet. Ich habe auch was mit Waschbecken gesehen. Also es ist so ein bisschen Infrastruktur im Fahrzeug, um dieses Fahrzeug einfach nutzen zu können, um dann auch draußen mit dem Fahrzeug agieren zu können. Weil was ihr ja auch kennt, wenn ihr auf den Autobahnen und so weiter unterwegs seid, ist ja, dass manche Schwerlasttransporte tagsüber nicht fahren dürfen oder nur in bestimmten Tageszeiten. Das heißt, da entstehen Wartezeiten, die diese, ja, ich sag mal, Züge, wenn man jetzt die BF3-Fahrzeuge mit dem Schwerlasttransport an sich ein bisschen verheiraten, nenne ich es jetzt mal den Zug. Also wenn der dann steht, dann müssen sich ja der Fahrer des LKWs hat normalerweise eine Schlafkabine und der Fahrer dieses Begleitfahrzeugs hat dann eben auch ein Bett zum Beispiel oft im Fahrzeug. Ja, so sehen die.
Die Sache ist ja, was hat sich im Grunde die Kommission dabei gedacht?
Mhm.
Was ist das Problem, was am Ende entstehen könnte oder entstehen wird, ganz klar, weil ich ja im Grunde die Zeiten des Fahrers, des Kraftfahrers und die Zeiten des BF3, BF4-Fahrers synchron haben muss.
Ja.
Das wird ja das Problem in der Praxis am Ende werden. Aber wir haben es ja schon mal erlebt.
Du bist jetzt schon ein Stückchen zu weit gesprungen, denke ich.
Ja, also, aber das ist aber das Problem, das dadurch entsteht. Aber jetzt muss ich ja erstmal hingehen, um die Antwort zu finden, ist ja erstmal, dass ich sage, welche rechtlichen Grundlagen müssen wir ja nehmen.
Ja.
Damit geht es ja los. Was steht in den rechtlichen Grundlagen drinne? Und wie ist das Ergebnis am Ende?
Genau, also wenn wir uns das Schreiben von der Kommission anschauen, da lässt sich dann ableiten, dass wohl das Bundesverkehrsministerium gefragt hat, ja, sind die in irgendeine Ausnahme zu kriegen? Weil das muss man ja auch sehen, manche dieser Schwerlasttransporte sind ja auch grenzüberschreitend. Deshalb ja überhaupt
Das ist ja das Problem.
Die aufgekommene Fragestellung und dann eben damit verbunden die Frage, können wir eine Ausnahme anwenden? So startet das ganze Schreiben letztlich auch oder kapriziert sich dann schnell auf diesen Punkt. Und darunter insbesondere auf diese neue Ausnahme seit 20 Tagen, nämlich das Thema Bergverkehr in Verbindung mit der Situation, dass das Lenken nicht die Haupttätigkeit des Fahrers darstellt. Ja, weil wir gehen jetzt hier natürlich grundsätzlich davon aus, dass diese BF3-Fahrzeuge von der zulässigen Höchstmasse 3,5 Tonnen nicht überschreiten.
Mhm.
Und genau, und auf der Basis geht es dann los, dass sich die Kommission zu dem Thema äußert.
Genau, und ich hatte ja eben auch schon mal angesprochen, die rechtlichen Grundlagen, die man jetzt hinzuziehen muss und welche fallen da rein. Aus meiner Sicht ist es natürlich ganz klar die EEG-Verordnung 561/2006.
Ja.
Ich würde auch die 165/2014 mit hinzuziehen, im weitesten Sinne. Und was auch entscheidend meiner Meinung nach ist, ist die EEG-Verordnung 1072/2009.
Genau, das Marktzugangsrecht. Und so hat die Kommission das dann auch aufgebaut in dem Antwortschreiben. Also die sagen, ja, kann man sich mal angucken. Und dann schauen sie eben die einzelnen Komponenten durch. Wie das ja immer so ist in diesen Schreiben, wird dann einem nochmal die Rechtsgrundlage dargelegt und ausführlich kopiert aus dem Gesetzestext. So, und bei dem Thema, was ich jetzt angesprochen hatte, diese Ausnahme für Werkverkehr und Lenken nicht die Haupttätigkeit des Fahrers, da gibt die Kommission dann eben aus der 1072/2009 diese Ausnahme für den Werkverkehr wieder. Werkverkehr ist ja vereinfacht ausgedrückt, Beförderungen für eigene Zwecke des Unternehmens. Ich muss insgesamt 4 bzw. 5 Voraussetzungen erfüllen. Sprich, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, ich brauche eine enge Beziehung zum Gut, also eigene Güter, gekauft, verkauft, bearbeitet, instand gesetzt, gemietet, vermietet, gewonnen, tausend so verschiedene Sachen. Ich muss eigene Fahrzeuge einsetzen, die natürlich auch gemietet oder geleast sein können. Ich brauche eigenes Fahrpersonal. Die Beförderungen müssen für eigene Zwecke des Unternehmens stattfinden. Also im Interesse des Unternehmens, irgendwelche Zielsetzungen des Unternehmens erfüllen. Und als letzter Punkt kommt dann immer noch, dass natürlich die Beförderungen nur ein, ich nenne es immer, Nebenkriegsschauplatz der gesamten unternehmerischen Betätigung sein dürfen. Also es darf nur eine Hilfstätigkeit sein. Und das ist ja, dann auch, ja,
bitte. Das grundsätzliche Problem bei Ausnahmeregelungen ist ja aber, dass alle Punkte, die beschrieben sind, auch getroffen werden müssen.
Genau.
Also wenn ein Punkt nicht erfüllt wird, eine Voraussetzung nicht erfüllt wird, ist diese Ausnahmeregelung grundsätzlich nicht anwendbar.
Genau.
Und wenn wir jetzt mal hergehen, du hast es gerade ja angesprochen, Werkverkehr, da gibt es ja den Punkt, wenn die Beförderung nicht als gewerbliche Beförderung durchgeführt wird. So mache ich es jetzt mal. So, jetzt kommt ja die nächste Frage auf. Also einmal hat man die Frage, was ist eine Güterbeförderung? Und jetzt haben wir ja noch einen weiteren Begriff, nicht als gewerbliche Beförderung. Die Frage, die sich für mich, für mein Verständnis stellt, ist, was ist denn eine gewerbliche Beförderung? Ich meine, der BF3, BF4-Fahrer, die verdienen ja schon Geld damit. Es ist ja gewerblich, was sie machen, aber ist es eben so, dass sie das überhaupt so gemeint haben? Oder meinen sie, dass es sich auf die Güterbeförderung, also auf das, was sie transportieren, bezieht?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt am Ende, dass das eben nicht so wirklich sauber abgegrenzt wird. Auch die Kommission trifft hier in ihrem Schreiben keine Abgrenzung, sondern es wird einfach unterstellt, dass hier natürlich eine Güterbeförderung stattfindet. Und genau da sind wir dann auch beim springenden Punkt, weil jede Verordnung, jedes Gesetz hat ja einen Anwendungsbereich. Und da finde ich das schon sehr spannend, diese BF3, BF4-Fahrzeuge überhaupt in diesen Anwendungsbereich hinein zu definieren. Also auch hier sind wir natürlich etwas an der Oberfläche unterwegs, aber es gibt hier in dieser, also im Marktzugangsrecht, das wird ja durch die 1071, 1072 und 1073 aus dem Jahr 2009 insgesamt abgebildet, und wir müssen jetzt natürlich in die Verordnung reingehen, wo es um das Thema Güterbeförderung geht, im Besonderen, also die 1072/2009. Und ja, der Anwendungsbereich bezieht sich schon mal in allererster Linie auf den, wie es hier wörtlich heißt, gewerblichen Güterkraftverkehr. Ja, der ist ja aus europäischer Sicht das einzig zu regulierende Thema, weil der Werkverkehr ist ja von diesem ganzen Marktzugangsthema ausgenommen. Sprich, ich brauche keine Lizenz, ich brauche keine Güterschadenhaftpflichtversicherung, ich brauche keinen Verkehrsleiter, ich brauche da ganz viele Dinge nicht. Deshalb bezieht sich diese Verordnung erstmal nur in Anführungszeichen auf den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr. Und wenn wir dann noch einen Artikel weitergehen, in den Artikel 2, da werden dann Begriffsbestimmungen hier ja wie immer festgelegt. Und da geht es dann zum Beispiel drum, weil ja betroffen sind Unternehmen, die den Beruf des Kraftverkehrsunternehmers ausüben. Ja, das ist so der Einstieg. Und die setzen Fahrzeuge ein für diese Beförderungen. Und beschrieben ist dann unter der Überschrift Fahrzeug, also was ist ein Fahrzeug, wird dann drauf abgezogen, dass es sich hier um Fahrzeuge handelt, die ausschließlich für die Güterbeförderung verwendet werden. Und das ist ja auch das Zugangstor, wieso wir überhaupt im Bereich von, ich sag mal, Spezialfahrzeugen, Sonderfahrzeugen, ja, auch wie jetzt hier selbstfahrende Arbeitsmaschinen, ja, also so sehe ich das nämlich. Also für mich ist eben die Fragestellung bei einem Fahrzeug, die ich mir immer erst stelle, ist dieses Fahrzeug zur Güterbeförderung bestimmt in seiner Äußerlichkeit, in seiner Innerlichkeit, in seinem Aufbau? Und was wird dann tatsächlich damit durchgeführt? Und das ist ja genau die Thematik, die bei den sogenannten selbstfahrenden Arbeitsmaschinen eine Rolle spielt, dass die nicht für eine Beförderungsleistung eingesetzt werden, sondern für eine Arbeitsleistung. Also die haben einen ganz spitzen Sinn und Zweck, so wie ja auch das BF3, BF4-Fahrzeug. Das ist ja kein Fahrzeug, mit dem ich jetzt sage, hey, da mache ich jetzt morgen, fahre ich da Paketchen damit durch die Gegend und übermorgen fahre ich dann wieder hinter oder vor einem Schwerlasttransport durch die Gegend, sondern die sind ja schon sehr klar definiert für diesen Einsatz im Zusammenhang mit Großraum- und Schwerlasttransporten. Und deshalb ist aus meiner Sicht hier kein Fahrzeug gegeben, das, wie es im Gesetz heißt, ausschließlich für die Güterbeförderung verwendet wird. Das ist also mein großer Stolperstein hier. Wie geht's dir, Sascha?
Ja, nochmal, die Frage ist, was ist eine Güterbeförderung? Ich komme immer wieder dahin. Also selbst wenn ich jetzt, ich gehe in die 561 2006. So, ich sag mal, in die Zweckbestimmung, Artikel 1, wofür brauche ich sie? Ja, da steht dann drin, in dieser Verordnung werden Vorschriften zu den Lenk- und Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten für Kraftfahrer im Straßen-, Güter- und Personenverkehr festgelegt. Es steht nichts von gewerblicher Güterbeförderung.
Ja.
Wie gesagt, wir hatten das dieselbe Frage bei dem Thema Wohnmobilen. Wenn ich das so nehme, muss ich sagen, das könnte wohl so passen, dass da ein Fahrenschrauber drin sein muss. Und dann ist auch die Frage, was ist ja das Ziel? Also was ist die Zielstellung? Warum will ich, dass da ein Fahrenschrauber drin ist? Warum will ich, dass dieser Fahrer seine Zeiten aufzeichnet? Das ist die Frage. Und jetzt könnte ich ja, jetzt ist es natürlich genauso, das Ziel ist ja die Sicherheit. Ne? Also dann geht es ja weiter um die Bedingungen für den Wettbewerb zwischen Landverkehrsträgern, insbesondere im Straßenverkehrsgewerbe, anzugleichen und die Arbeitsbedingungen. Gut, Arbeitsbedingungen würde sich natürlich wieder, aber das haben wir ja auch erarbeitet, ja.
Ja, klar.
Und die Arbeitsbedingungen sowie die Straßenverkehrssicherheit zu verbessern. Also ist jetzt die Frage, ist das für die Kommission jetzt das oberste Ziel? Also nicht, dass dieser BF3, BF4-Fahrer, der begleitet jetzt einen Transport, was weiß ich, über wie viele Stunden. So, und jetzt kriegt er direkt den nächsten Auftrag rein. Oh, du musst dann und dann musst du beim nächsten Transport sein. So, um das zu erfüllen, müsste er jetzt direkt weiterfahren. Und wäre es jetzt denkbar, dass dadurch eben die Straßenverkehrssicherheit gefährdet wird?
Ja, denkbar ist es auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, weil Sicherheit aus meinem Verständnis ist immer das oberste Ziel.
Ja, klar, steht über allem.
Ich kann ja sagen, genau, steht über allem. Ich kann ja hergehen und sagen, okay, ich habe den Umweltschutz als Ziel, was auch immer.
Ja.
Ich habe den Verkehrsfluss als Ziel, aber hier als oberstes Ziel ist immer die Verkehrssicherheit.
Genau.
Und das könnte mein Gedanke sein, dass ich sage, okay, das ist der Plan und deswegen will man, dass die aufzeichnen.
Ja. Also da ist ja auch nochmal, ja bitte.
Trotz alledem ist es offen. Also das, was wir jetzt ja hier heute machen, ist ja nur eine Meinung, die wir vertreten, ob so oder so.
Ja.
Aber es ist grundsätzlich ein Problem. Mhm. Weil wenn wir die BF3, BF4-Fahrer jetzt mit hinzuziehen, dann müssen wir drüber nachdenken, ob es nicht auch noch Ansprechpartner gibt, die aktuell ausgenommen sind, weil da haben wir dasselbe Problem.
Ja, wir haben mit allen Ausnahmen dann am Ende des Tages
genau,
ein Problem.
Genau, im Grunde mit allen Ausnahmen.
Wir haben ein paar Ausnahmen, wo man sagen kann, okay, da ist auch die Ausnahme so spitz, dass wir natürlich, wenn wir das Gesamtbild der Straßenverkehrssicherheit betrachten, dass wir dann sagen können, okay, also die können wir dann vielleicht tatsächlich noch so als ausgenommene Fahrten behandeln, aber mir kommt es halt ein bisschen so vor, als ob wir hier die Büchse der Pandora öffnen, weil dann muss ich, also jede, ich komme zurück, wobei ich jetzt eigentlich erst noch was anderes sagen wollte, aber das spare ich mir auf, also jede selbstfahrende Arbeitsmaschine hat eigentlich noch ein Gut an sich dabei, sei es ein Unterleg, Holz,
Schläuche,
sei es ein Schlauch, ein Arbeitsmaterial, eine Schaufel, ja.
Ja,
also
ja,
da,
genau.
Ich finde wieder gar kein Ende. Wo fängt dieses Thema? Da ist ein Gut drin, weil Gut ist ja jede bewegliche Sache. Also jeder Kugelschreiber, alles ist, selbst die Fahrerkarte des Fahrers könnte man als Gut bezeichnen. Ja,
ja genau.
Also insoweit, es ist alles ein Gut und auf der Basis tue ich mir natürlich unglaublich schwer, zu sagen, ich habe hier eine Fahrt mit einem Fahrzeug, das nicht einer Beförderung dient. Das war eigentlich das, worauf ich nochmal zurück wollte. Aber es befördert ein Gut. Ja, weil auch gerade
im weitesten Sinne ist es auch gewerblich.
Ja, es ist immer, also wo
außer
ist es
bei
schon
den Wohnmobilen
privat?
Vielleicht. Aber wenn ich jetzt sage, die selbstfahrende Arbeitsmaschine, die Betonpumpe als selbstfahrende Arbeitsmaschine, die Fahrt ist ja auch im weitesten Sinne gewerblich.
Ja, klar.
Weil sie bekommen ja Geld.
Ja, natürlich kann ich zu so einem Vermieter gehen und mir so eine Scherenhubbühne da abholen als selbstfahrende Arbeitsmaschine und mein Haus neu streichen, wenn ich da überall hinfahren kann. Ja, also es gibt natürlich schon da auch private Einsatzszenarien. Aber egal.
Natürlich.
Also was ich nochmal kurz zurückgehen wollte, wieder zu der 1072 2009, weil du ja das Thema, was ist eine Güterbeförderung, nochmal angesprochen hast. Und was hier, ich habe jetzt ja nur die Definition des Fahrzeugs bislang angesprochen. Was aber auch definiert wird, ist der sogenannte grenzüberschreitende Verkehr. Also nicht der grenzüberschreitende gewerbliche Güterkraftverkehr, sondern jetzt heißt es hier nur noch der grenzüberschreitende Verkehr. Und dieser grenzüberschreitende Verkehr ist eine beladen zurückgelegte Fahrt eines Fahrzeugs, bla 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 bla. Also beladen, was heißt das jetzt? Ich habe also... Für meinen Geschmack ist die Intention des Gesetzgebers an der Stelle, ich habe erstmal ein nacktes Fahrzeug, das, wie es ja drüber heißt, ausschließlich für die Güterbeförderung verwendet wird. Und auf dieses nackte Transportfahrzeug packe ich jetzt Güter drauf. Wirklich im Sinne, ich will, dass diese Güter, die ich da drauf packe, am Ort A, die sollen an den Ort B befördert werden und dort abgeladen werden und dort bei diesem Empfänger verbleiben. Das ist das, was meines Erachtens der Gesetzgeber mit dieser Rechtsgrundlage, mit dieser Definition zum Ausdruck bringen wollte. Ja? Weil es heißt dann, das ist hier Artikel 2, Nummer 2, da gibt es dann A, B, C, D. Es sind immer die beladen zurückgelegten Fahrten innerhalb, zwischen Mitgliedstaaten, mit Drittstaaten, mit weiß der Teufel was noch alles und dann noch die Leerfahrten in Verbindung mit den zuvor genannten beladenen Fahrten. Und da beißt es sich meines Erachtens brutal mit so einem Fahrzeug, das nie zur Güterbeförderung verwendet werden soll, weil es immer nur seine Ausstattung mitführt, ja, was es eben braucht. Und das ist ja auch so ein Punkt. Das ist ja auch bei uns zum Beispiel in Deutschland durch Richtlinien dann nochmal definiert, was sind die Mindestausstattungsmerkmale eines BF3-Fahrzeugs, das gleiche für das BF4-Fahrzeug. Also da, wo das ganze Thema herkommt, ist es schon so eng und eindeutig auch gefasst, dass das hier kein Fahrzeug zur Beförderung ist, sondern das ist ein Fahrzeug zur Erbringung von Arbeitsleistungen. Ja, und den Punkt wollte ich vorhin nochmal ansprechen. Mhm. Beziehungsweise fällt mir gleich noch der nächste ein zu dem Punkt, was du angesprochen hast mit Straßenverkehrssicherheit. Weil wovon wir ja mal grundsätzlich ausgehen müssen oder können, ist ja, dass im Regelfall der Fahrer eines solchen BF3, BF4-Fahrzeuges einer abhängigen Beschäftigung nachgeht. Und insoweit haben wir natürlich, ohne den Geltungsbereich des Fahrpersonalrechts überhaupt zu eröffnen, die Situation, dass diese Person im Regelfall, mit ein paar Ausnahmen wird es da auch geben, dass der Unternehmer hier selber fährt, aber die sind im Regelfall durch das Arbeitszeitgesetz geschützt. Und das ist ja auch eine Thematik, die man hier mal ansprechen muss. Also wenn ich die jetzt ins Fahrpersonalrecht hinein definiere, gebe ich ihnen ja eine Zusatzmöglichkeit, den Arbeitstag legal zu verlängern. Da geht es nämlich um das Thema der Bereitschaftszeiten, der Wartezeiten. Was ja aus meiner simplen Wahrnehmung gerade im Kontext von einem Großraum- und Schwerlasttransport auch ein Thema ist, das immer wieder auftritt. Weniger jetzt vielleicht auf der Strecke auf der Autobahn, aber wenn die dann die Autobahn verlassen, wenn die dann übers platte Land fahren, wenn sich dort dann Beschränkungen auftun, weil irgendeine Kommune meinte, sie muss da eine Betonwanne hinstellen und Blümchen reinpflanzen oder weil Verkehrsschilder abgebaut werden müssen, weil einer die Böschung ein bisschen rasieren muss, das Grünzeug, was da wächst, ein bisschen wegschneiden muss. So haben die ganze Zeit im Zweifel Wartezeiten, die unter dem Arbeitszeitgesetz nicht als Bereitschaftszeit deklariert werden dürfen, weil das ist halt eine Arbeitsunterbrechung, für die der Arbeitnehmer nichts kann und die der Arbeitgeber nicht beeinflussen kann. Und dann zählt das alles zur Arbeitszeit. Packe ich die Leute ins Fahrpersonalrecht, haben die plötzlich die Möglichkeit, wir kennen ja das Thema Schichtzeit, 15 Stunden im Zweifel oder eben bis zu 13, können die Wartezeiten zum Beispiel als Bereitschaftszeit dokumentieren, was, wenn ich es jetzt mal ganz nüchtern aus den Rechtsgrundlagen heraus betrachte, den BF3, BF4 Fahrer-Unternehmer in die Möglichkeit bringt, länger draußen zu sein, in Anführungszeichen, als wenn er nur nach dem Arbeitszeitgesetz arbeiten würde.
Ja, auf jeden Fall ist das so.
Es wird halt nicht aufgezeichnet, das Thema. Also, das kommt ja jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt gleich nochmal weiterlabere. Aber es gibt ja immer wieder gibt's ja neue Entwürfe aus dem Bundesarbeitsministerium für die Novelle des Arbeitszeitgesetzes. Und das haben wir jetzt, denke ich, auch alle mitbekommen. Wir müssen ja aufgrund von Rechtsprechung eigentlich schon lange Zeit die Arbeitszeit aller aller Arbeitnehmer erfassen. Und wenn ich jetzt den jüngsten Entwurf aus dem Bundesarbeitsministerium anschaue, da geht es darum, dass tagesaktuell die Arbeitszeit digital, elektronisch jedes Arbeitnehmers erfasst werden muss, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Also das ist natürlich auch noch ein Punkt, den wir bei der ganzen Diskussion nicht verpassen dürfen. Wäre es für die BF3, BF4 Menschen vielleicht sogar besser, im Fahrpersonalrecht drin zu sein, wenn ich das Ziel habe, den Arbeitstag maximal auszureizen? Fragezeichen. Ausrufezeichen.
Ja. Ja. Wenn ich in die 561 reingehe, welche Ausnahmen wären überhaupt denkbar? Dann wären ja Artikel 3 Buchstabe Doppel-A möglich. Mhm. Das wäre ja die Handwerkerregelung. Aber auch da, ich habe das mal für mich so aufgesplittet, weil wir es ja auch in einem Fachausschuss ja auch dieses Thema haben und aktuell bearbeiten, ausarbeiten. Mhm. Da haben wir wieder das Problem, meiner Meinung nach, wir müssen wieder alle Punkte treffen, damit es passt. So, dann gibt es dann den Punkt, das Lenken des Fahrzeugs für den Fahrer darf nicht die Haupttätigkeit darstellen.
Ja.
Passt wird's nicht. Aber so sein.
Jo.
Passt nicht.
Ja.
So, und dass die Beförderung nicht gewerblich erfolgt. Jetzt ist die Frage, was ist, ne? Das müssen wir ja. Aber allein reicht es ja schon, dass wir sagen, das ist die Haupttätigkeit des Fahrers. Das ist ja schon mal der Stolperstein. Mhm. So, du hast ja auch schon mal angesprochen, der Artikel 3 Buchstabe HA. Da geht es ja um den Werkverkehr, was wir jetzt ja neu haben, mit Fahrzeugen über 2,5, aber nicht mehr als 3,5 Tonnen zulässige Höchstmasse. Mhm. Da haben wir ja auch die Punkte und da ist wieder der Punkt mit der Haupttätigkeit der Fahrtätigkeit. Also
ja. Genau, das ist ja auch die Conclusio, die dann von der EU-Kommission hier eingebracht wird. Also sie sagen erstmal, von dir zuletzt genannte Ausnahme ist nicht anwendbar, weil A, kein Werkverkehr und B, lenken die Haupttätigkeit. Dadurch fällt auch die Handwerkerregelung weg, also Buchstabe Doppel-A. Ja.
Genau.
Und was ich halt super krass finde, ist, dass man dann auch noch auf die Idee kommt, ja, wenn es aber, also es scheint eine gewerbliche Beförderung zu sein, wobei wir ja weiterhin nicht wissen, was eine Beförderung wirklich ist, aber es scheint in einem gewerblichen Kontext stattzufinden, es kann dann kein Werkverkehr sein und kein Werkverkehr, weil das Befördern eben eine Haupttätigkeit ist. Und dann heißt es ja im Umkehrschluss, da auch keine andere Ausnahme greift hier im Marktzugangsrecht, dass diese BF3, BF4 Unternehmen jetzt plötzlich gewerblichen Güterkraftverkehr betreiben. Mhm. Also, dass sie eine Lizenz brauchen. Ja,
ja. Wobei
sie
ja
zu keinem Zeitpunkt ist ja die Intention, ein Gut für Dritte gegen Entgelt orts zu verändern. Ja?
Ja. Ja.
Das schlägt dem Fass ja den Boden aus an der Stelle. Also, ja, ich habe für heute auch noch das Thema Privatfahrten wieder aufs Tableau gesetzt. Da fliegt einem das dann auch wieder um die Ohren.
Mhm.
Weil wenn dann ein Verein, eine Institution hier in einem größeren Maße Beförderungen durchführt, ist es dann bei denen auch so, dass die dann plötzlich keinen Werkverkehr mehr durchführen oder was, wenn es Ausmaße annimmt, die bisschen über einem Minimum stattfinden. Also das sind Themen, ich tue mir da unglaublich schwer mit diesen Rückschlüssen, die da gezogen werden von der EU-Kommission. Und ich habe einfach den Eindruck, dass die sich beim Verfassen dieses Schreibens nicht wirklich klar waren, worum es bei diesen BF3, BF4 Fahrzeugen geht.
Das ja, ist mein wir haben es ja auch bei den Eindruck. Wohnmobilen haben wir es doch auch erlebt, dass sie gar nicht weitergedacht haben. Sie haben einfach gesagt, ja, da muss ein Fahnenschreiber rein, aber sie haben sich ja gar nicht wahrscheinlich Gedanken darüber gemacht, was das für Auswirkungen hat.
Genau.
Das ist ja das Problem. Ich hoffe, es wird darüber nachgedacht und es wird eine vernünftige Lösung gefunden. Und wie gesagt,
ja, also das vielleicht jetzt noch als Abschluss zu dem Thema BF3, BF4. Das BMV hat jetzt dieses Schreiben, das da von der EU-Kommission zurückkam, an die Länder verteilt. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie es in allen 16 Bundesländern aussieht. Ich weiß es von Baden-Württemberg, dass hier das Innenministerium jetzt seine Landespolizei, ich sag mal, informiert hat. Die haben im Endeffekt das Schreiben weitergeleitet. Und wie immer den lapidaren Satz dann drunter geschrieben, es ist entsprechend vorzugehen sozusagen, sinngemäß, was auch immer das im Einzelfall bedeutet. Also letztlich sind die Landespolizisten, zumindest in Baden-Württemberg und sicherlich auch in manchen anderen Bundesländern, jetzt mal durch ihre Hausleitungen angehalten, diese BF3, BF4 Fahrzeuge, ja, nach der Meinung, also nach dem Meinungsbild, das die EU-Kommission abgegeben hat, zu kontrollieren. Und das heißt jetzt eben, am Ende des Tages müsste der Fahrer jetzt hier Lenk- und Ruhezeiten über einen Fahrtenschreiber aufzeichnen, sofern er auch grenzüberschreitend das Fahrzeug einsetzt.
Genau, das ist ja der wichtige Punkt, die grenzüberschreitende Güterbeförderung.
Ja gut, wir haben dann in Deutschland über die Fahrpersonalverordnung mehr als 2,8 Tonnen auch innerdeutsch. Wenn Fahrtenschreiber eingebaut ist, dann natürlich auch
dann nur muss er
Deutsch aufzeichnen
werden.
Mit Fahrtenschreiber. Also insoweit ist es dann Jacke wie Hose, ob ich grenzüberschreitend fahre oder nicht. Es lässt sich, gut, wenn ich ein Fahrzeug habe, das ausschließlich innerdeutsch fährt und zu keinem Zeitpunkt für grenzüberschreitende Beförderung, jetzt sage ich auch schon Beförderung, Fahrten eingesetzt wird, da täte es dann auch ein Tageskontrollblättchen. Aber der Punkt mit der Lizenz, das finde ich wirklich das Oberspannendste. Ja, weil ich meine, die könnten dann eine Lizenz besitzen, würden die ja aber gar nie zum Einsatz bringen.
Mhm.
Weil sie haben ja nie, du brauchst ja einen Absender und einen Empfänger und halt den Frachtführer. Diese drei Parteien, gut, Vertragsparteien ist nur Absender und Frachtführer, aber schließt jetzt der BF3-Unternehmer mit sich selber einen Beförderungsvertrag oder was stellen die sich da vor? Wie soll das Ganze laufen?
Mhm. Ja. Ja, es bleibt spannend.
Es ist krude. Es ist wirklich krude.
Wie gesagt, wir haben es ja auch im Deutschen Fahrtenschreiberforum als im Ausschuss mit drin, ja. Und wir beschäftigen uns ja damit. Es gibt noch kein Ergebnis.
Ja.
Deswegen ist das Ganze jetzt hier auch ergebnisoffen. Es ist immer nur ein Meinungsbild und nichts Endgültiges.
Ja.
Und aber was du ja eben gesagt hast, ne, es ist, du weißt es ja von Baden-Württemberg oder wir wissen es ja von Baden-Württemberg und wir wissen nicht, wie es in den anderen Bundesländern gehandhabt wird. Das haben wir ja auch schon mehrfach so gehabt. Wir hatten das zum Thema Bereitschaftszeit als Fahrtunterbrechung, dass es da ja auch nochmal diese Probleme zusätzlich geben könnte, die unterschiedlichen Ansichten der einzelnen Bundesländer. Also dann haben wir es also auch bald wieder richtig perfekt. Dann weiß schon gar nicht mehr, was man überhaupt machen soll und wie man damit umgehen soll.
Ja, und gerade im grenzüberschreitenden Kontext stehen wir ja auch vor der schwarzen Wand. Also ich weiß ja, oder das haben wir ja mitbekommen von den Kollegen, die bei Korte-Sitzungen dabei waren, dass natürlich auch in umliegenden Staaten das Meinungsbild mal grundsätzlich in die Richtung geht, dass diese Fahrzeuge nicht in den Anwendungsbereich fallen.
Mhm.
Und wie wir ja gerade festgestellt haben, wenn ich den Schutzzweck der Straßenverkehrssicherheit hochhalte, müsste ich eigentlich auch dafür sorgen, dass ich sie nicht ins Fahrpersonalrecht aufnehme, sondern nur ins Arbeitszeitrecht, weil dann wäre mehr oder weniger nach 10 Stunden und 45 Minuten wäre Schicht im Schacht. Ja. Also es ist ein spannendes Thema und ich habe das Bauchgefühl, hier wurden aufgrund unzureichender Informationen und eines zu engen Blickes, der nicht alle Faktoren wirklich berücksichtigt hat, wurde hier was zu Papier gebracht, was sich in der Praxis letztlich nicht umsetzen lässt und halt für ganz viele Zusatzprobleme am Ende des Tages führt. Ja, und auch Kosten. Und das ist ja auch wieder ein Punkt. Überall Bürokratieabbau, Bürokratieabbau, Bürokratieabbau. Und es tut mir leid, aber
und hier bauen wir's auf, ne?
Ist für meinen Geschmack doch ein sehr starker Bürokratieaufbau.
Ja.
Klar, er ist begründbar mit Straßenverkehrssicherheit, aber dann würde ich doch wirklich auch mit dem Brustton der Überzeugung behaupten, dann lass doch die nur im Arbeitszeitgesetz, dann sind die viel enger gefasst und haben viel weniger Möglichkeiten. Natürlich unter der Prämisse, dass sie ihre Arbeitszeit richtig aufzeichnen und da kein Betrug stattfindet, aber das müssen wir ja immer, weil sonst können wir das ganze Thema natürlich beerdigen. Und deshalb ist für mich die Sache noch lange nicht gegessen. Ich weiß auch, dass ganz viel Initiative gerade stattfindet, politisch natürlich, von den Betroffenen, von dieser Bundesfachgruppe, die da im BGL tätig ist, mit dem Thema Großraumschwerlasttransporte. Da gibt es ja auch eine große Verbändeinitiative. Und ja, am Ende des Tages muss man wie immer wieder festhalten, es ist kein deutsches Thema, es ist ein EU-Thema und es muss EU-weit einheitlich geregelt und geklärt sein, weil Großraumschwerlasttransporte in vielen Fällen grenzüberschreitend stattfinden. Ja.
Ja.
Also, wir haben euch jetzt mal einen Überblick gegeben, wenn ihr da eine Meinung habt. Wir sind da noch dabei, im Deutschen Fahrtenschreiberforum das Thema zu behandeln in dem Ausschuss. Und da sind wir natürlich immer froh über gute Argumente. Also, wenn euch da noch eine besonders kluge Argumentationskette auf der Zunge liegt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns die mitteilt. Gerne hier an kontakt@tachocast.de. Oder ihr kennt ja auch kontakt@dff-ev. Dann könnt ihr also gern direkt an das Deutsche Fahrtenschreiberforum euch auch wenden. Ja, insoweit, jetzt haben wir schon wieder das Thema.
Jetzt haben wir ja alle Unendlichkeiten
ausgebreitet.
Ja, genau. Das wollten wir gar nicht. Genau. Der nächste Punkt, den wir hatten, war ja, dass du in der vergangenen Woche an einer Großkontrolle teilgenommen hast. Da kannst du ja auch noch mal kurz von berichten, was du da so erlebt hast.
Genau.
Ich habe das ja auch ab und an, wobei die Straßenkontrollen, die ich begleite, aktuell ein bisschen weniger ist.
Mhm.
Mehr Betriebskontrollen, aber so eine Straßenkontrolle ist immer natürlich mega spannend. Man erlebt so viele Sachen.
Genau. Ja, wir haben hier in Stuttgart eine ganz nette und eine ganz engagierte Beamtin bei der Polizei hier. Polizeipräsidium Stuttgart ist das, denke ich. Und mit der war ich schon lange Zeit im Austausch hier für unseren Tachocast. Hat die auch schon öfters kluge Fragen gestellt und Themen eingebracht. Und ja, dann sind wir da eben im Austausch. Sie ist jetzt auch Mitglied im Deutschen Fahrtenschreiberforum. Also das alles ganz hervorragend. Und ja, dann kam es eben dazu, dass jetzt eine Kontrolle angesetzt war hier. Und da bin ich dann eingeladen worden. Habe das auch in der Vergangenheit, als ich noch bei der IHK war, das eine oder andere Mal erlebt. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, Sascha, das ist immer spannend, weil man halt ein bisschen so Eindrücke gewinnt. So auch in dem Fall. Also der Fokus waren tatsächlich auch die leichten Nutzfahrzeuge, die ja jetzt seit 1.7. da aufzeichnungspflichtig sind. Das haben wir von ganz vielen Stellen jetzt gehört und manche Unternehmen werden es leidhaft erleben, dass ganz viele dieser Fahrzeuge sozusagen verschwunden sind, dass sie nicht mehr eingesetzt werden. Also die Unternehmen, die Fahrer sind mit ihren Fahrzeugen verschwunden oder sind vielleicht gerade dabei.
Das habe ich auch schon mehrfach gehört. Also es ist deutlich weniger geworden.
Ja. Die Frachtraten scheinen krass angezogen zu haben, 50% für diese Eiltransporte, wenn wir es mal so nennen wollen.
Mhm.
Ich höre immer mehr von Sitzverlagerungen in Drittstaaten, also Serbien, sage ich mal zum Beispiel, oder Türkei oder Ukraine, weil dann gelten natürlich die ganzen Regelungen nicht. Aber kurzer Hinweis an die, die solche Fahrzeuge befrachten. Bitte befrachte die nicht mit Kabotagebeförderungen, wenn das Drittstaatler sind, weil der Drittstaatler darf überhaupt keine Kabotage durchführen in Deutschland. Klammer auf, Klammer zu. Genau, also das war ein Thema, aber da die Fahrzeuge immer weniger werden, waren natürlich auch ein paar normale oder ein paar exotische dabei. Also es waren klassische Sattelzüge dabei, es war Bauwirtschaft, waren Unternehmen dabei. Dann, was haben wir noch gesehen? Ja, so semi-privat. Also ich habe einen alten 190er Mercedes entlackt und zum Lackieren vorbereitet und habe den auf den Hänger gestellt und in einer erbärmlich, es tut mir leid, also die Ladungssicherung, das war echt der Knaller. So was sieht man selten. Ja,
ja.
Und ja.
Ladungssicherung, das ist ja auch so ein Thema, sehr spannend und ich würde mal sagen, also der Großteil, der auf der Straße rumfährt, ist nicht ordnungsgemäß gesichert.
Ja, überwiegend.
Ja.
Genau, die haben also die Autos rausgeholt hier von der B10 mit den Motorradkollegen, die haben die dann reingezogen. Dann haben sie sie über eine Waage fahren lassen, eine mobile. Das war dann auch so, dass doch, ich sag mal, in 30% der Fälle war dann mindestens eine Achse drüber. Das war also das Entree in die Kontrolle und dann haben sie im Endeffekt ganz normal alle Dokumente, alle Unterlagen und so weiter sich gezogen. Also auch das Thema Kabotagekontrolle hat stattgefunden. Da war es dann zumindest, soweit ich das auch mitbekommen habe, ganz kurioserweise so, dass es natürlich einen grenzüberschreitenden Transport gab und dann zwei Kabotagebeförderungen in jedem Fall. Also ich will jetzt nichts unterstellen und vielleicht hätte man auch noch mehr gefunden, wenn man in das Fahrzeug hinein wäre und da noch Klappen und Fächer aufgemacht hätte. Keine Ahnung, das ist alles böse Unterstellung von mir. Aber es war schon ein bisschen kurios, dass es jedes Mal genau gepasst hat, dass bislang erst zwei Kabotagebeförderungen durchgeführt wurden und der aktuelle Transport dann der dritte ist. Ja, Fahrerkarten hatten wir natürlich ausgewertet, Massenspeicher hatten wir ausgewertet. Es war, glaube ich, ein oder zwei Fälle, war keine Unternehmenssperre gesetzt, also keine Anmeldung mit der Unternehmenskarte. Es waren viele Verstöße natürlich dabei, Lenk- und Ruhezeiten mäßig.
Kurze Frage, gab es wieder Lenkzeiten so 18 Stunden, 20 Stunden am Stück? Ich habe es erst, ich meine gestern, vorgestern wieder irgendwo gelesen, es wurde wieder ein Fahrer angehalten mit 18 Stunden Lenkzeit am Stück. Mhm. Wie gesagt, wir haben es schon ein paar Mal drüber gesprochen, wo ich immer denke.
Also gerade die Kollegin, mit der ich da, die ich ja eingangs da angesprochen hat, die mich eingeladen hat, also die ist natürlich so tief im Stoff, dass der das nicht passiert. Das so zu interpretieren. Was wir gesehen haben öfters, war natürlich keine hinreichend lange Tagesruhezeit. Das ist ja oft der Hintergrund für diese Pressemeldung dann, dass da jemand 18, 19 Stunden gelenkt hat. Also das gab es. Wir hatten 7 Stunden, 29, 8 Stunden, 51. Ja, so diese Dinge. Also zum Teil gravierend, zum Teil nur ein paar Minuten reduziert oder halt zu kurz. Es waren natürlich auch die ganzen klassischen Bedienfehlerthemen. Was auch spannend war, ist, dass Kollegen mitgenommen hatten von Verkehrsunfallerfassung oder wie auch immer man das nennt. Also die dann eben draußen zu den Verkehrsunfällen gerufen werden. Und da ging es auch darum, den Kolleginnen und Kollegen mal darzulegen, was kann ich denn, wenn ich jetzt hier eine LKW-Beteiligung habe oder wenn halt ein Fahrzeug, das am Unfall beteiligt ist, mit Fahrtenschreiber, wie komme ich denn auf die Geschwindigkeitsdaten, wie kann ich die sehen? Da gibt es ja auch die Beschleunigungswerte, die ich dann auswerten kann, wo ich dann die Spitzen sehe. Das war dann zumindest anfangs ein Thema, worauf man sich ein bisschen fokussiert hat. Also sozusagen interne Weiterbildung. Ja, was auch dabei war, war, also einer hatte wohl diese Regelung, diese Sonderregelung im grenzüberschreitenden Güterverkehr nicht ganz verstanden mit den zwei reduzierten Wochenruhezeiten hintereinander. Der hatte dann immer zwei reduzierte, dann wieder eine regelmäßige, dann wieder zwei reduzierte, dann wieder eine regelmäßige. Ja. Und da kam dann halt auch in der Auswertung, was dann ich auch, also ist jetzt nicht falsch verstanden wissen, ich habe dann halt versucht, den Kontrollbeamten zu erklären, warum ihre Software ihnen jetzt, also die hat zum Beispiel dann thematisiert, dass der 6-24-Stunden-Zeitraum überschritten ist, weil die dann natürlich gesagt hat, also so ist meine Interpretation, habe ich jetzt praktisch zu viele reduzierte Wochenruhezeiten, beginnt gar kein neuer 144-Stunden-Zeitraum und deshalb rechne ich die 144-Stunden-Zeiträume zusammen. So kam es also dazu, dass es mehrfach hieß, hier 227 Stunden Zeitraum und sowas. Ja, also keine hinreichende Wochenruhezeit in einem Zeitraum von 200x Stunden. Solche Anzeigen kamen da auch oft am Display. Bedienfehler natürlich. Was mich natürlich auch.
Bedienfehler, inwieweit sind die drauf eingegangen? Also, ich sag mal jetzt Landeingabe nicht zum richtigen Zeitpunkt gesetzt oder so. War das auch ein Thema?
Hat letztlich.
Oder die Abfahrtskontrolle?
Ja, hat niemand gejuckt, weil die verstanden haben, also die Software, die eingesetzt wird hier von der Landespolizei, zeigt ja die Landeingabe an. Und ich habe es jetzt natürlich noch mal ein paar Leuten da erklärt, wenn die Fahrerkarte unter Bett die Karte stecken oder unter Bett die Karte rausnehmen und dann die Landeingabe machen, dass dann die Software im Regelfall diese Fehlermeldung zeigt. Was man sich dort committed hat bei der Landespolizei, ist sozusagen, wenn die Landeingabe ungefähr am Arbeitsbeginn stattfindet und ungefähr am Arbeitsende auch wiederum auftaucht, dann juckt es keinen. Und das ist ja auch der richtige Ansatz meines Erachtens für eine Straßenkontrolle.
Aber in den Schulungen, also ich finde das ja mal im Zusammenspiel mit den Schulungen natürlich wichtig, es da richtig zu erklären, dass man sagt, ein Arbeitstag kann ja niemals mit einer Pause beginnen, niemals mit einer Pause enden und dann muss eben auch das Land richtig sitzen.
Ja.
Natürlich weiß ich nicht, wer mich kontrolliert und inwieweit das Ganze dann da ausgelegt wird oder beanstandet wird. Aber ich finde es eben immer spannend, Kontrolle und dann eben die Schulungen. Also
genau, ich hätte es mir natürlich auch gewünscht, dass man die Fahrer noch mehr belehrt oder ihnen auch Dinge erklärt. Da haben wir natürlich ganz viele Hemmnisse, das ist sehr stressig in der Situation. Da stehen plötzlich 5 Autos, die alle gleichzeitig kontrolliert werden sollen.
Dann es haben ist wir aber auch keine Schulung, es ist eine Kontrolle.
Genau, wir haben Sprachbarrieren und also es ist ein sehr pragmatischer Ansatz, der da meines Erachtens gefahren wird. Das heißt, von den Sachverhalten, wo die Kontrollbeamten wissen, das macht am Ende des Tages, ist es nicht lohnenswert, weil es entweder in den nachfolgenden Schritten nicht behandelt wird im Sinne des Ordnungswidrigkeitenverfahrens oder der Fahrer, schrägstrich der Unternehmer, auch hinreichende Möglichkeiten hat, das Verfahren an der Stelle zur Einstellung zu bringen durch entsprechende Argumentation. Deshalb werden manche Dinge hier gar nicht zur Anzeige gebracht. Ja, also gerade Landeingabe zum in Anführungszeichen falschen Zeitpunkt etc. Macht keiner. Ja, wenn das Land da ist. Wenn das Land gar nicht da ist, dann kann es sicherlich in eine andere Richtung gehen. Abfahrtskontrolle hast du schon noch angesprochen. Die Daten, die ich gesehen habe, da war eine Abfahrtskontrolle sichtbar, also eine Arbeitszeit zu Arbeitsbeginn oder vor Fahrtbeginn.
Weißt du, was sie für einen Zeitraum gewählt haben in ihrer Software? Weil das ist ja auch immer wieder die Frage, wie lange muss eine Abfahrtskontrolle sein?
10 Minuten, Viertelstunde, also ich weiß, dass ich mit jemandem drüber gesprochen hatte. Aber ich weiß nicht, ob ich die Frage gestellt habe, wie die Software jetzt eingestellt ist in dem konkreten
Fall. Ja, okay.
Aber wir hatten es auf jeden Fall davon und das ist ja auch ein Thema, was wir mit dem Philipp schon immer mal wieder hatten. Also die Kontrollbeamten schauen darauf, dass eine Arbeitszeit vorhanden ist. Die kacken da nicht rum wegen 5, 8, 7, 9, 12 Minuten, sondern die sagen, da muss eine Arbeitszeit sein und fertig. Und sie könnten es ja auch gar nicht solitär zur Anzeige bringen. Deshalb ist es auch so ein Thema, wo sich keiner drum schert am Ende des Tages, meiner Wahrnehmung nach.
Gut, bei Betriebskontrollen haben wir es ja sehr häufig,
selbstverständlich,
dass dann da über die Zeit verhandelt wird oder meiner Meinung nach auch falsch ausgelegt wird von Behörden sehr häufig.
Ja.
Okay, gut.
Genau, also effekthascherisch noch so drei krasse Dinge. Das eine krasse Ding war so ein Bautransporter, also so ein 12-Tonner mit Anhänger, krass überladen, beschissene Ladungssicherung.
Werbung. In der Logistik zählt jede Minute. Und Jorla sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Mit Lösungen wie Fire TMS, Tachoscan und modernen Telematik, Fuel- und Mautsystemen unterstützt Jorla Unternehmen in ganz Europa bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Von der Fahrzeugausstattung bis zur Datenauswertung. Alles aus einer Hand, alles auf Effizienz und Transparenz ausgerichtet. Wenn Sie in Ihrer Spedition auf Zukunft setzen, setzen Sie auf Jorla. Jorla, Changes for a Better Future. Mehr erfahren auf jorla.de.
HU des Anhängers abgelaufen seit 6 Monaten, aber der Eicheknaller saß vorne drin. 2 tadschikische Staatsbürger, 2 arme Teufel, die sich hier illegal aufgehalten haben, weil sie überhaupt keine Arbeitserlaubnis hatten. Die hat man dann erkennungsdienstlich behandelt, so nennt man das, glaube ich, offiziell. Da ist dann auch die Ausländerbehörde der Stadt Stuttgart noch kontaktiert worden. Keine Ahnung, wie das dann am Ende des Tages ausgeht. Ich hatte den Eindruck, diese armen Teufel kriegen jetzt eine Anzeige oder halt ein Bußgeld für das, dass sie sich hier aufhalten. Dann werden die wieder auf freien Fuß gesetzt und dann werden sie vielleicht nie wieder oder in 1,5 Jahren vielleicht wieder irgendwo rausgezogen oder angetroffen, wo sie nicht sein sollten bei einer Tätigkeit, die sie nicht ausführen dürfen. Ja, so, also das war interessant. Ja, sagen wir mal so. Dann ein ganz wilder Fall, so ein holländischer, meines Erachtens selbstfahrender Unternehmer, Scania V8, übles Teil, alles rausgepimpt ohne Ende, der hat sich so ein Bakelit-Lenkrad da drauf geschraubt. Also der muss das Original-Lenkrad, ja, hier mit Airbag und hast du nicht gesehen, und Multifunktionstasten musste er rausgeschraubt haben und hat sich so ein Autoscooter-Lenkrad da drauf geknallt. Verstehst du? So ein Plastik-Holz-Ding ohne alles. Vielleicht sogar eine Hupe noch in der Mitte, aber das war's. Also es fand ich völlig crazy, wie man überhaupt auf die Idee kommt, ja? Mhm. Also, okay. Aber viel krasser war noch, 3 Tage vorher ist er in Bayern kontrolliert worden. Da haben sie ihm eine 2. Fahrerkarte abgenommen. In der Kontrolle, wo die Kontrollbeamten dann ein bisschen durchs Fahrerhaus gepirscht sind, noch 2 weitere Fahrerkarten aufgetaucht, beide abgelaufen. Aber eine von ihm und eine von einer anderen Person.
Ja. Vielleicht hat er den am letzten Rasthof vergessen.
Ja, aber es waren abgelaufene Fahrerkarten.
Ach so, ja.
Ich verstehe es überhaupt nicht. Also der hat auf jeden Fall einen ganz schwierigen Eindruck hinterlassen bei den Kontrollbeamten. Den haben sie dann auch zur Prüfstelle oder zu einer Werkstatt gezogen, weil sie einfach massiven Verdacht hatten, dass die auch halt getuned haben, den Motor. Ja, das muss ich noch erzählen, weil das ist eigentlich ein spannender Aspekt. Ich dachte ja, wir sind in Deutschland unisono unterwegs, dass wir Richtung DSRC gehen bei den Kontrollbehörden, also dass sie alle eine DSRC-Ausstattung kriegen und die auch entsprechend in den Fahrzeugen verbaut ist und so, aber mitnichten, ja, Föderalismus lebt. Also das Bundesland Baden-Württemberg, so habe ich es verstanden, vielleicht liege ich auch falsch, und es ist auf Ebene der einzelnen untergeordneten Ebene, also Polizeipräsidium X. Man hat sich zumindest in Stuttgart entschieden, kein DSRC einzusetzen, sondern OBD-Diagnose zu machen. Also die haben ein Onboard-Diagnose-Gerät, ja, so einen Stecker, den ich da im Auto anstöpseln kann. Und dann lesen die da aus, die Kollegen gehen praktisch auf die Steuergeräte, gucken, ob es da irgendwelche Manipulationen gibt, irgendwelche Sachen in den Fehlerspeichern, würde ich jetzt mal behaupten. Also das konnte ich nicht sehen, da war einfach immer Traube um den lieben Kollegen, der das gemacht hat. Ja, also es geht ja um so Sachen wie AdBlue-Betrug, denke ich mal, das wird da ein Thema sein, dass halt irgendwie auf Steuergeräte zugegriffen wird, die dann auf die Mechanik zugreifen oder da Veränderungen herbeiführen, solche Themen. Ja, aber es hat mich schon gewundert, weil mein Gedanke, so wie ich das Gesetz lese, hätte ich jetzt damit gerechnet, dass wir das Thema DSRC in der Fläche verteilen und dass auch alle Kontrollbeamten damit dann mehr oder weniger in Berührung kommen, aber ist mitnichten der Fall.
Ja, das hatte ich auch schon gehört. Also das liegt vielleicht auch daran, wann Fahrzeuge bestellt worden sind und so weiter, dass man irgendwann Fahrzeuge bestellt hat, wo die Auslieferungszeit etwas länger dauerte, wo man es gar nicht berücksichtigt hat und so weiter. Okay.
Ja, also auf jeden Fall die engagierte Leute, natürlich, wie immer, wir können den Kontrollbeamten da keinen Vorwurf machen, die müssen alles können, Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung, Gefahrgut, das. Dass die nicht super tief drin sind, ist bekannt. Manche mehr, manche weniger natürlich. Ist viel persönliches Engagement dabei, wie wir immer wieder positiv wahrnehmen. Generell ist den Leuten natürlich auch zu danken, das ist kein schönes Geschäft. Aber große Nachwuchssorgen, also wenn ich es noch richtig im Kopf habe, glaube 14 oder 12 Planstellen, da davon letztlich mehr oder weniger die Hälfte besetzt, ja. Also Leute zu motivieren, in den Bereich Schwerlastkontrolle zu gehen bei der Polizei, ist ja schon eine Herausforderung, auch das, wie dann das ganze Thema gehandhabt wird, dass nicht anständig, also planvoll und bis ins letzte Detail geschult wird, dass die Leute richtig befähigt werden, dass da auch viel auf Basis privatem Engagement stattfindet, finde ich schon bedenklich.
Genau,
also,
wir haben die Weiterbildungspflicht natürlich auch für Kontrollbehörden, die aber gar nicht umgesetzt wird oder nicht in dem Maße umgesetzt wird.
Ja, es ist ganz schwierig, pauschal zu sagen.
Also man hört immer, ja, kein Geld, kein Geld. Ja, trotz alledem, also ihr müsst ja, wir haben ja auch die Weiterbildungspflicht. Überall müssen wir uns weiterbilden.
Ja.
Und die Menschen, die quasi die Kontrollen durchführen, die müssen sich auch weiterbilden, aber sie werden nicht weitergebildet, weil kein Geld da ist. Also man packt sich doch
an
den Kopf.
Ja, es ist halt zu wenig und es hört dann auch zu früh auf. Und diese Diskrepanz zwischen soll und ist, die ist einfach riesig, weil wir sind ja jetzt relativ tief im Thema drin und wir wissen ja selber, was das für ein Aufwand ist, das auch alles à jour zu halten und sich ständig damit zu beschäftigen. Wenn ich jetzt natürlich 10 Themengebiete parallel abdecken muss und ich muss in allen letztlich tief drin sein und habe dann noch ein Dienstherrn, der das jetzt nicht als das Wichtigste ansieht, dass ich hier gut ausgebildet bin, sondern dem es mehr darum geht, öffentlichkeitswirksam Gurtmuffel und Handynutzer über eine Pressemeldung kommunizieren zu können, damit der Bürger das wohlig warme Gefühl hat, dass die Polizei arbeitet. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Und ich würde mir natürlich wünschen, weil wir reden über Vision Zero und diesen ganzen Kram da, wie was wir tun wollen, um weniger Verkehrstote zu erzeugen und um arme Teufel aus Drittstaaten, die ausgebeutet werden. Und dann ist der Handymuffel und der Handymuffel, der Gurtmuffel und der Handynutzer meines Erachtens ist ein definitives Problem. Aber ja, von der Schwere her ist.
Aber wir sehen es doch bei den Schwerlastkontrollen, dass da auch ein Riesenmarkt ist.
Ja.
So. Und ich bin der Meinung, also wir als, ich sag mal, privat oder als, ja, Privatunternehmen, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ne?
Mhm.
Also, so, wir sind selbstständig, wir müssen Schulungen durchführen oder wir führen Schulungen durch und wir müssen uns in allen Bereichen müssen wir uns weiterbilden und wenn wir das nicht tun, dann dürfen wir unsere Tätigkeit nicht mehr ausüben.
Mhm.
Ne? Wenn wir sagen, wir wollen die Schulung nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz ausüben, dann sagt das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, ja, dann musst du innerhalb so und so viel einer Zeit, musst du so und so viele Stunden nachweisen und so weiter und so fort. So, und wenn du das nicht machst, dann hast du deine Genehmigung nicht mehr. Aber wie kann es sein, dass ein Kontrollbeamter kontrollieren darf, obwohl er nicht weitergeschult oder nicht weitergebildet worden ist in dem Bereich, den er da kontrollieren möchte oder muss?
Ja, ich denke,
das passt doch nicht. Also wir geben unfassbar viel Kohle mittlerweile ja auch dafür aus, weil ich sag mal, umso höher du ja kommst, umso intensiver werden ja auch die Schulungen und so weiter und es kostet richtig viel Geld. Und wir müssen doch auch zusehen, dass wir die Kohle irgendwo herbekommen und dass wir die Zeit finden und so weiter und so fort. Und wir dürfen unsere Tätigkeit nicht mehr durchführen.
Ich kann deinen Punkt voll und ganz nachvollziehen. Für mich geht es aber um eine Ebene drüber, weil diese Juristerei, Justizerei, ja, das ist eigentlich ist es das Kernelement unserer staatlichen Ordnung, dass die Leute ein Vertrauen haben darin, dass unser Staat funktioniert, dass wenn Unrecht geschieht, dass das auch festgestellt und geahndet wird. Und wenn ich halt schaue, wie wenig Geld wir in die Justiz, in den ganzen Apparat, seien es Verfolgungsbehörden, Ahndungsbehörden, Gerichte und so weiter rein investieren, wie klein der Anteil am Bundeshaushalt und an den Landeshaushalten ist im Verhältnis zu der krassen Bedeutung dieses Themas für unsere Gesellschaft, das ist das, was mich ärgert. Mich, klar, dass bei dem einzelnen Kontrollbeamten anfängt und dass die alle ein gutes Ausbildungsniveau brauchen, ist völlig unbestritten. Aber es geht um den großen Rahmen aus meiner Sicht. Und da, ja, wenn ich mir anschaue, 14 Stellen sollen die haben und sie haben aber, oder 12 und sie haben aber nur 6,5 Leute, dann muss ich sagen, das ist eigentlich die Krankheit an dem Thema. Weil
ja, da muss ich drüber nachdenken, woran liegt das?
Wir machen jetzt hier, was das konkrete Thema angeht, die Leute reißen sich einen raus, aber die schaffen dann trotzdem nicht mehr als 4 Großkontrollen, dann vielleicht noch 2 Übergeordnete mit anderen Ländern zum Beispiel zusammen oder mit einem Fokus auf ein Spezialthema wie Gefahrgutrecht und so weiter. Mein Wunsch wäre ja, dass sie im Endeffekt eine Dauereinrichtung haben, dass sie jeden Tag oder jeden zweiten Tag im Endeffekt den ganzen Tag Kontrolle machen und jeden Tag 10, 12, 15 Autos rausziehen. Aber so machen wir Spotlights. Da gibt es was im ersten Quartal und dann kurz vor der Sommerpause machen wir nochmal was. Ja, das ist alles, was das System noch hergibt. Durch verschiedene Faktoren. Ja, was den Leuten halt alles aufs Auge gedrückt wird. Und ich sehe es ja dann auch, das, wir haben uns jetzt im Nachgang auch nochmal kurz ausgetauscht. Allein das ganze Berichtchen schreiben und Anzeigen verfassen und dann gibt man das ab ans Balm, weil es einen Ausländer betrifft. Und dann bearbeitet das natürlich das Balm. Oder das ist einer, der wohnt in Niedersachsen, dann schickt die Landespolizei Baden-Württemberg das nach Niedersachsen. Und dann hören die auch nichts mehr davon. Da gibt es dann keinen Austausch, wird das Verfahren eingestellt, passiert jenes, wird der Punkt, der jetzt vielleicht dem einzelnen Kontrollbeamten auch wichtig wäre, dass der verfolgt wird, wird er dann tatsächlich, ist er dann tatsächlich Gegenstand des Verfahrens. Ja, diese, also es ist auch sehr frustrierend einfach, ja.
Ja, und für den einzelnen Beamten ist das auch sehr frustrierend. Ja. Das ist auch, hört man ja auch immer wieder. Aber ich sehe es auch aus der Sicht des Kraftfahrers, der in eine Kontrolle kommt, der von jemandem kontrolliert wird, der keine Ahnung hat.
Ja.
So, es gibt ein mögliches Bußgeld. Das ist das, was ich erlebe, wenn ich ein Gutachten schreibe, immer wieder. So, dann wird etwas beanstandet, was es gar nicht gibt, warum auch immer. So, der Fahrer, der jetzt vielleicht nicht gegen angeht, so, der zahlt, aber zu Unrecht.
Ja.
Einfach zu Unrecht. Und auch aus der Sicht des Kontrollbeamten, es kann nicht sein, dass ein Kontrollbeamter seine Weiterbildung selber bezahlt innerhalb seines Urlaubs. Er muss also noch Urlaub nehmen.
Ja, ja. Es ist, ja. Es ist ein wirklich...
Weil er sagt, ja, sonst habe ich keine Chance, eine Weiterbildung zu bekommen oder auf den aktuellen Stand zu kommen.
Genau.
Freunde, das geht nicht.
Ja. Naja. Also da sind ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen muss letztlich. Weil diese politischen Sonntagsreden, wir tun alles dafür, dass sich die Situation bessert. Alles scheiße, wirklich. Man kann es anders nicht sagen, dass die sich nicht schämen, sich da vor eine Kamera zu stellen. Mir ist noch das... lebhaft in Erinnerung.
Wenn die das Maul aufmachen, haben die schon gelogen. Das ist wirklich eine Katastrophe.
Ja. Also,
gut.
Es war ein super Eindruck und es sind tolle Leute und ich habe auch versucht, meinen Dank zum Ausdruck zu bringen, dass sie sich innerhalb dieser schlechten Rahmenbedingungen, die sie da erleben von ihrem Dienstherrn, dass sie sich da trotzdem engagieren und das durchziehen und machen.
Ja, total lobenswert.
Und also auch
wirklich.
Die Frustrationstoleranz dann haben, weil du siehst dann da den Einzelfall. Und du weißt aber, dir als einzelnen Polizist, in Anführungszeichen, sind am Ende auch die Hände gebunden. Ja, wenn so die übergeordneten Stellen dann die Staatsanwaltschaften auch zum Beispiel nicht mitmachen, dann verläuft sich das einfach. Und das ist schon hartes Brot. Also da
genau,
muss man
diese
Frustration
ist ein Riesenproblem. Ich habe ja einen Bekannten, der war ja bei der Autobahnpolizei hier bei uns in der Gegend und der sagt, du machst dir kein Bild. Also du willst dafür sorgen, dass es besser wird, kriegst aber von deinem Vorgesetzten direkt auf die Fresse. Er hat es dann ja auch dran gegeben, weil er hat keinen Sinn in seiner Tätigkeit gesehen, ist dann zur Wasserschutzpolizei gegangen und sagt, da sagt er, ist alles anders.
Jo.
Viel, viel besser.
Ja.
Warum auch immer das so ist, schon schwierig. Mhm. Okay.
Mhm.
Ein Punkt haben wir ja noch.
Genau. Also,
sonst haben wir wieder 2 Stunden rum. Das wollen wir ja nicht mehr, haben wir ja irgendwann mal gesagt.
Genau. News zum Abschluss sozusagen machen wir noch.
Genau. Und zwar geht es um die Hinweise zu den Sozialvorschriften. Sie sind neu verfasst und veröffentlicht worden. 1.7. meine ich, oder Stand Juli 2026. Was hat sich verändert? Das, was ich bis jetzt so gesehen habe, ich habe es aber auch, muss ich sagen, nur kurz bisher überflogen. Es ist beschrieben worden unter dem Punkt 2.1.10. Da haben wir auch jetzt die Beschreibung des Werkverkehrs mit den einzelnen Punkten der Voraussetzungen und so weiter.
Ja, man hat halt insgesamt ein bisschen nachgezogen. Also
ja, es man hat ein bisschen angepasst.
Der Hintergrund ist jetzt hauptsächlich, ich meine, die vorige Fassung ist ja nicht wahnsinnig alt, von Anfang 25, glaube ich, Februar oder so. Man hat jetzt halt ein paar Punkte, die sich gesetzlich geändert haben, also gerade das Thema leichte Nutzfahrzeuge, da finden wir eben entsprechende Hinweise, wie du es ja gerade auch angesprochen hast.
Ja.
Und auch so ein bisschen aus Bund-Länder-Referenten-Besprechungsthemen heraus hat man sicherlich den einen oder anderen Punkt noch ergänzt. Also was uns ja zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass man auch jetzt kleine Textpassagen aus den anderen Anwendungshinweisen, also das der Vollständigkeit halber, es gibt ja zwei dieser Dokumente. Das eine, was jetzt neu ist, zu den Rechtsvorschriften und das zweite Dokument zu den Fahrtenschreiberkarten. Da hat man jetzt zum Beispiel vor verschiedenen Hintergründen auch nochmal rauskopiert aus dem Dokument für die Fahrtenschreiberkarten, dass auch eine Privatperson, eine, wie es so schön heißt, natürliche Person, eine Unternehmenskarte erwerben kann. Ja, solche Kleinigkeiten findet man dann auch, wenn man sehr gezielt durch das Dokument durchgeht. Eine Klarstellung zum Thema Mitführpflicht hat man nochmal aufgenommen, weil da haben wir ja das Problem, dass unser nationales Recht extrem veraltet ist und immer noch mit den 28 Tagen zum Beispiel operiert an vielen Stellen in der Fahrpersonalverordnung. Deshalb hat man das jetzt hier genutzt, um das klarzustellen, dass es im Regelfall um die 56 Tage Mitführpflicht geht. Ja.
Ja, das
also
war
ist
dann
jetzt
auch
keine Revolution
an
dem Punkt. Was mich noch ärgert, das möchte ich noch loswerden, weil wir ja jetzt auch hier im Tachocast und an ganz vielen anderen Stellen ständig dieses scheiß Thema Privatfahrten haben. Und ja, das finde ich ein bisschen eine schwache Leistung, um es mal so zu nennen. Und da dürfen sich jetzt ein paar Leute durchaus angesprochen fühlen. Also, worauf will ich hinaus? Man hat in Deutschland in der Vergangenheit aufgrund alter Rechtslage und aufgrund sicherlich auch Verhältnismäßigkeit und auf Basis guten Willens diversen Institutionen, also ich rede jetzt hier zum Beispiel von gemeinnützigen Vereinen, bestimmt auch den Kirchen, anderen übergeordneten Institutionen, wahrscheinlich über direkte Schreiben aus den Ministerien ständig vermittelt, wenn ihr da jetzt nur hier gemeinnützig seid oder wenn das für einen guten Zweck ist oder so, dann braucht ihr keine längeren Ruhezeiten aufzeichnen. Und was wir ja haben, ist seit August 2020 eine sehr, sehr, sehr harte Definition der sogenannten nicht gewerblichen Fahrt. Also wo jemand privat unterwegs ist. Und da heißt es ja ganz eindeutig im EU-Recht, dass hier keinerlei Einkommen, weder direkt noch indirekt, also Stichwort Geldwerter Vorteil, das belegte Fleischkäsebrötchen mit Senf, ist ein Geldwerter Vorteil, ist eine Einnahme. Auch das ganze Thema, dass es in keinerlei Zusammenhang mit einer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit stehen darf, die ganze Thematik. Und da hätte ich jetzt schon die Erwartungshaltung gehabt an unsere Landes- und Bundesbehörden, dass man diesen Passus rausstreicht. Also steht jetzt weiterhin drin, dass wenn gemeinnützige Vereine und Organisationen, die ohne Gewinnerzielungsabsicht Beförderungen durchführen, dass die nicht aufzeichnungspflichtig seien, eben bis 7,5 Tonnen zulässige Höchstmasse. Und das finde ich gut, muss ich hier ganz klar zum Ausdruck bringen, weil da habe ich eine andere Erwartungshaltung. Man sagt immer hier, EU-Recht sticht nationales Recht und wo es einem dann in den Kram passt, dort beruft man sich dann auch drauf. Aber wo es einem dann nicht in den Kram passt, da versucht man dann, ich weiß nicht, wie man das nennt, was hier stattfindet, aber man scheut sich einfach, klar zu sagen. Also das ist ja das Thema, zurück zum Anfang. Das ist ja immer schön, wenn man am Ende nochmal den Kreis schließt. Die BF3, BF4ler, denen will man jetzt zum Ausdruck bringen, hier Arschkarte gezogen, ihr seid jetzt aufzahlungspflichtig. Und an anderen Stellen, ja, ich bin wieder bei meinen Brieftaubenzüchtern, bei den Hundesportvereinen, bei den Pferdefritzen, bei den Caritasen und Diakonies und Kirchen, die nach Weihnachten die Weihnachtsbäume gegen Spende einsammeln. Und da gibt es ja tausend verschiedene Beispiele dafür. Und das finde ich nicht fair. Also wenn wir schon Rechtsgrundlagen haben, die eindeutig sind, die klar sind, wo auch der EU-Gesetzgeber gemerkt hat, da haben wir in der Vergangenheit uns vielleicht nicht gut ausgedrückt. Ich meine, da kann er an ganz vielen Stellen anfangen, aber an manchen Stellen hat er ja Antworten geliefert. Und da ist meine Erwartungshaltung jetzt, dass der Bund und die Länder mit diesem Blödsinn aufhören und da solche Sachen reinschreiben. Vor allem, und das ist dann auch der letzte Satz dazu, diese Vereine, ist meine Erfahrung, diese Institutionen fahren auch grenzüberschreitend. Und wir wiegen die hier durch so eine blöde Formulierung in Sicherheit und dann fahren die grenzüberschreitend und dann kommt irgendein anderer und sagt, was macht ihr denn hier? Ja, und dann, blablabla. Ja, schön, Lenk- und Ruhezeiten. Wo ist der Nachweis? Und dann fallen die aus allen Wolken.
Ja.
Und das müssen wir einfach ein bisschen mehr in Fokus nehmen, Harmonisierung. Ja, und weg von diesem, ich als Ministerium des Landes Bayern schreibe dem Verein so und so und lehne mich aus dem Fenster und habe dann nachher nicht den Schneid, diese Entscheidung, diese Äußerung zurückzunehmen. Das kreide ich, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber das kreide ich den betroffenen Personen, die da in dieser Bund-Länder-Referendenbesprechung das Sagen haben, hiermit jetzt schon mal
persönlich an. Das sind ja alles so schöne Punkte, die wir über das Deutsche Fahrtenschreiberforum aufgreifen können und versuchen irgendwie in irgendeiner Art und Weise da, ich sag mal, dagegen etwas zu unternehmen oder aufmerksam zu machen.
Genau.
Okay.
Also wer die neueste Fassung braucht, die steht nachher in den in den Shownotes schreiben wir den Link rein. Ihr könnt einfach googeln, Hinweise zu den Sozialvorschriften, dann kommt ihr auf die Webseite von Balm, dann habt ihr die beiden.
Und so weiter. Genau,
jetzt habe ich dich schon wieder unterbrochen, Sascha.
Wir hatten, wir hatten eigentlich ja noch ein Thema auf der Agenda. Das schieben wir. Wir haben uns ja schon wieder verquatscht, beziehungsweise du hast sie schon wieder verquatscht.
Ja, ich weiß. Das kann nur eingeben.
Gisela.
Ja, herrlich. Ich halte jetzt die Fresse.
Wahrscheinlich sitzt du tagsüber auch am offenen Fenster mit deinem Kissen auf der Fensterbank und quatscht Land und Leute zu, ne?
Ja, ja.
Okay, also die Sozialvorschriften und das Thema E-LKWs Ladeinfrastruktur, das würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten oder in einer der nächsten Folgen. Wir müssen mal sehen, was dann noch alles so kommt. Wir haben ja noch eine Folge mit Stefan. Hier nochmal gute Besserung, Stefan.
Genau.
Aber einen Punkt habe ich jetzt noch hier und zwar ist es eine Vorankündigung und zwar die Vorankündigung zur IAA Transportation 2026. Die ist ja in Hannover und zwar vom 20. bis zum 25.09. Und wir haben eine, wie nennt man es? Ist es eine Kooperation? Keine Ahnung,
mal,
ob man es so nennen
da
will.
Da du hier gerade Datumsangaben rausgehauen hast, also ich glaube, die IAA ist nicht vom 20. bis zum 25. Sondern früher.
15. bis?
17. September oder so.
Ist also das so?
Ihr guckt euch das selber nach, beziehungsweise schreibt mir es im Zweifel in die Shownotes, das richtige Datum, aber es geht um den Samstag, den 19.
Genau. Dann kann das andere ja gar nicht funktionieren, was ich da gesagt habe, weil dann wäre es ja schon wieder vorbei, ne?
Ja.
Quasi. Also richtig, 15. bis 20. September müsste es dann sein. Genau.
Ja.
Und zwar sind wir dann am 19.09. am DAKO-Stand. Der DAKO-Stand ist in Halle 25, Stand C50. Und da werden wir zugegen sein.
Ja.
Und haben da so ein paar Sachen, die wir machen wollen. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Wir würden vielleicht mal über vielleicht Fahrerdaten auswerten und mal gucken, wer möchte. Das ist natürlich alles freiwillig und so weiter und so fort. Wir haben so ein paar tolle Sachen geplant, die wir da durchführen wollen. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir euch da sehen würden und ins Gespräch kommen, uns mal austauschen.
Jo.
Ja. Aber ich denke, genau. wir werden auch da nochmal in den nächsten Folgen irgendwie natürlich ein bisschen intensiver drauf zu sprechen kommen, was genau wir da machen wollen. Wir sind ja noch relativ am Anfang von der Planung, aber es steht schon fest, dass wir dann da sind.
Genau. Es gibt wie immer ein bisschen technische Limitierungen und so weiter, aber wir werden das Beste draus machen. Und ansonsten freuen wir uns ja einfach über Austausch mit euch, wenn ihr da auch an dem Samstag vorhabt, in Hannover zu sein. Auf der Messe, dann kommt da gern vorbei, sprecht uns einfach an und dann haben wir da eine nette gemeinsame Zeit.
Ja, da freue ich mich sehr drauf, das wird bestimmt spannend.
Ja.
Wir wollen ja auch versuchen, in irgendeiner Form da ein bisschen was aufzunehmen. Aber wie gesagt, das sehen wir noch, wie genau, was wir da machen. Das ist alles noch so ein bisschen in Planung, noch nichts Genaues. Ansonsten
genau.
Denke also, ich,
heute eine Folge allerlei. Mit verschiedenen Themen. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Wenn ihr Anregungen habt, ihr wisst, kontakt@tachocast.de und dann sind wir mal gespannt, ob wir die nächste Folge wieder eine mit dem Stefan machen, wo wir dann in die Details reingehen zu den längeren Ruhezeiten in USA und Kanada oder ob uns wieder was anderes Dummes einfällt. Insoweit, vielen Dank, Sascha. War wieder sehr nett mit dir.
Ja, also ich habe nochmal nachgeguckt gerade hier, 15. bis 20. September. Also ich habe mich hier vertan um eine Woche. Ja, war schön mit dir.
Noch? Die Labertasche. Genau.
Hält das deine Frau eigentlich gut aus?
Ja, da rede ich ja nicht mehr.
Ja, ach so, da bist du dann mit
dir,
durch.
Ich rede ja schon so viel mit
da
dir, dass es dann an der Stelle wieder zu wenig ist.
Ach, da hast du wahrscheinlich nicht, deswegen machst du es. Das ist wie bei dem Kraftfahrer bei Kontrollen, ist das, was ich auch erlebe.
Genau.
Dass sie bei Kontrollen dann loslegen. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass sie den ganzen Tag alleine sind und keinen haben, sich zu unterhalten.
Ja, jetzt hast du mich erwischt.
Na, alles gut. Götz, ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge.
Genau.
Und
ihr da draußen, lasst es euch gut gehen.
Ja, schöne Urlaubszeit.
Dann
bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Macht es gut. Ciao. Das war der Tachocast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla, Changes for a Better Future. Jetzt informieren unter jorla.de.